Mensch, Daniel, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen.
Wieso fragst du das? Mir geht's soweit ganz gut. Bin wie immer das blühende Leben, frisch erholt. Alles wie immer.
Alles wie immer.
Wie geht es dir? Bist du erholt?
Ja, ich bin mittelerholt.
Mittelerholt?
Ich war das Wochenende unterwegs.
Mhm. Wo warst du denn? Warst du schon wieder im Urlaub?
Ich war im Urlaub. Und zum ersten Mal waren wir gemeinsam Kitesurfen.
Ach, ich war auch dabei.
Du warst auch wieder am Start. Vielleicht hast du es schon wieder gut verdrängt.
Ja, weil du mal erzählst, du warst mit deinem Kite-Mentor unterwegs.
Das würde ich mal anders. Dieses Wochenende war ich doch mit dir unterwegs.
Wir waren kiten. Ja. 3 Tage lang. 3 Tage waren wir an der See und 3 Tage lang waren wir kiten.
Damit haben wir die Kite-Saison richtig gut beendet für dieses Jahr.
Und es war richtig kalt. Es lag einfach Schnee.
Kannst du noch von diesem Wochenende jetzt zehren? Ich meine, wir sind erst 2 Tage zurück. Wir nehmen diese Woche ein bisschen früher auf.
Ich weiß noch, wir haben am Wochenende schon ein bisschen drüber gesprochen, wie die Woche wird. Und du, wenn du dich erinnerst, dann habe ich gesagt, sie wird richtig scheiße. Und wir haben jetzt die Woche und sie ist richtig scheiße geworden.
Zumindest keine Überraschung.
Mit Ansage, danke.
Mit Ansage. Man hat sich innerlich schon drauf eingestellt. Und ich muss sagen, bei mir war heute sogar stressiger, als ich es dachte. Schlimmer, als ich es dachte.
Dafür, was bei mir eigentlich, also mal davon abgesehen, dass es beschissen ist, heute die Vorlesung, die ich gehalten habe, ganz gut.
Dann bist du also mit deinem Ergebnis zufrieden, wie du die Vorlesung gehalten hast?
Heute, ja. Heute habe ich nicht so viele fragende Blicke gesehen.
Sehr cool. Und ich meine, das ist eine perfekte Überleitung zum Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dis und Dat, einem Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Doktortitel teilen. Mein Name ist Tabea und mir gegenüber sitzt Daniel. Und heute reden wir über Perfektionismus.
Perfekt.
Sehr perfektes Thema. Schön, mit dir hier zu sein. Ich habe dich gerade was gefragt, was auch so als bisschen Test zeigen kann, ob man von Perfektionismus betroffen ist.
Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, so leise, still und heimlich habe ich hier meinen Test durchgeführt, wie man Perfektionismus erkennen kann. Und ich lese mal nochmal die 4 Aussagen vor und du kannst mal sagen, ob du denen zustimmen würdest oder nicht. Also, 1. Aussage. Es ist lange her, dass ich mit mir und meinen Ergebnissen zufrieden war.
Nein.
Genau, da hast du ja gerade gemeint, du warst sehr zufrieden mit deiner Vorlesung.
War ich auch sehr zufrieden.
Okay. Ich denke oft, dass es noch besser gegangen wäre.
Ja, besser, also besser geht immer.
Mhm. Wenn ich ein Ziel erreiche, dann kann es nicht so schwer gewesen sein.
Kann ich verstehen, den Gedanken, aber ist bei mir, glaube ich, nicht mehr so akut da.
Okay, und das Letzte. Ich schrecke vor manchen Vorhaben zurück, weil ich glaube, dass ich es eh nicht schaffen kann.
Nee, also ich hoffe, das mache ich nicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich probiere ziemlich gut, dass ich das nicht mache. Bin ich jetzt Perfektionist?
Nee, ich glaube nicht. Hm. Würdest du denn selber von dir sagen, dass du Perfektionist bist?
Ich glaube nicht in einem negativen Sinne.
Mhm.
Ich würde irgendwann sagen, dass vielleicht viele Forschende eine gewisse Art von Perfektionismus haben, die schädlich oder nicht schädlich ist. Aber darauf kommen wir, glaube ich, später zu. Welche Arten von Perfektionismus gibt es denn?
Ich habe mal rausgesucht, dass es den funktionalen Perfektionismus gibt und den dysfunktionalen Perfektionismus, also die grobe Einteilung in die beiden Kategorien.
Warte ganz kurz. Ich bin ja selten vorbereitet, heute bin ich es ein bisschen. Und bei mir habe ich 2 Kategorien, und zwar einmal der adaptive und der toxische.
Ach,
aber ich glaube, das sind so ziemlich genau die gleichen.
Ähnlichen. Erstmal vielleicht nochmal zu, was ist denn Perfektionismus insgesamt? Also ich habe hier mal eine schöne Definition rausgesucht. Perfektionismus beschreibt das Streben nach Fehlerlosigkeit und das Setzen extrem hoher Standards an sich selbst und an andere. Und perfektionistische Menschen sind stets darauf bedacht, jede Aufgabe ohne Fehler zu erledigen.
Viel Wahres drinne. Manches muss man noch ein bisschen aufdröseln aus meiner Sicht, aber ich glaube, beschreibt so ziemlich den Kern von Perfektionismus schon mal ziemlich gut.
Ja.
Weißt du, was ich interessant fand? An diesem Perfektionismus wurde einmal gesagt, dass er unrealistische Erwartungen an einen selber, aber vielleicht auch an andere anlegt. Und da habe ich nochmal eine andere Dimension mitgebracht. Ich habe das auch wieder alles aus dem Englischen selbst übersetzt. Deswegen für die Psychologie-PhD-Studierenden hier unter euch, die zuhören, ich kann nicht zu 100% garantieren, dass es die deutschen Fachausdrücke dafür sind. Aber da wird es auch noch unterteilt in selbstbezogener Perfektionismus, fremdbezogener Perfektionismus und sozial orientierter Perfektionismus. So selbstbezogener Perfektionismus ist ja so, du haust eigentlich auf dich selbst drauf, hast so einen übelsten inneren Kritiker, der die ganze Zeit sagt, ey, das ist einfach immer noch scheiße, immer noch nicht gut genug.
Mhm.
Und dann weiß nicht, vielleicht schlimmer. Ich will es nicht beurteilen oder will es nicht verurteilen. Aber nicht so fremd, nicht werten, danke. Fremdbezogener Perfektionismus, wo man dann unerreichbaren Ideale an andere Leute anlegt, die diese ja unmöglich erreichen können, Enttäuschung vorprogrammiert. Und sozial orientierter Perfektionismus ist, was denkt die Gesellschaft wäre perfekt so? Und das weiß man nicht genau, was dann so eine Hilflosigkeit mündet und eher so einer Unentschlossenheit, überhaupt eine Entscheidung zu treffen.
Mhm.
Auch nicht geil.
Nee.
Aber ich glaube, ganz häufig, vielleicht auch vor allen Dingen bei uns in der Wissenschaft, ist, glaube ich, der selbstbezogene Perfektionismus.
Ich würde auch sagen, dass die gängigste Form ist, über die man nachdenkt, oder über die ich immer bisher nachgedacht habe, wenn ich von Perfektionismus geredet habe. Ist denn jetzt Perfektionismus gut oder schlecht? Brauchen wir den oder nicht? Was würdest du sagen?
Ich finde es super schwer, darüber nachzudenken, weil ich glaube, im Prinzip in einem gesunden Maßstab ist es was Gutes. Und sobald es halt ungesund wird, zu viel oder nicht erreichbar, dann wir sollten es nicht brauchen. Ich glaube, die gesunde Form von Perfektionismus ist so, man hat dann hohe Erwartungen an sich selber und andere, die aber dann vielleicht nicht unrealistisch sind.
Das erste Mal, als ich das Wort gehört habe in meiner Jugend, sagen wir mal so,
kam ich mir direkt selbst in den Kopf.
Habe ich das noch sehr positiv wahrgenommen und dachte so, ach, Perfektionismus, das klingt doch perfekt und perfekt ist was Positives. Das war doch auch noch hier dieses bei Bewerbungsgesprächen, dass alle Leute sagen, wenn ihr nach Schwächen gefragt werdet, dann sagt gleichzeitig was Gutes und sagt, ihr seid perfektionistisch, zu perfektionistisch und das lieben Arbeitgeber.
Oder sagt, ich kann die Uhr nicht lesen, weswegen ich nie meine Überstunden aufschreibe.
Und habe ich solche Bewerbungstipps gegeben.
Das war doch dieser Klassiker, verkauf irgendeine Stärke, Zwinker, als eine Schwäche.
Oder halt andersrum.
Ich sag mal, ich habe das gemacht hier mit dieser Uhr nicht lesen und bin jetzt in der Wissenschaft damit gelandet, also so schlecht.
Und hier bist du genau richtig. Das ist genau da, wo du sein solltest. Nee, und dann aber später so habe ich angefangen auch, glaube ich, vielleicht auch selber an mir so die negativen Seiten davon wahrzunehmen, von Perfektionismus und auch gemerkt, so ist es wirklich notwendig und auch das eher alles viel auch negativ gesehen, wenn Leute anfingen irgendwie, sie sind sehr perfektionistisch und bliblablub und selber auch daran gearbeitet, nicht mehr alles zu perfekt machen zu wollen. Und war jetzt in der Vorbereitung irgendwie wieder so fast schon überrascht, dass es doch auch eine gute Form von Perfektionismus gibt oder dass es auch was Positives sein kann, einfach hohe Leistungen zu wollen und eher dann die Frage danach ist, das habe ich jetzt mitgenommen, wie, wenn man es nicht erreicht, wie geht man damit um? Also stürzt man sich in Selbstzweifel, hängt der eigene Selbstwert davon ab, von dann nicht perfekt abgelieferter Arbeit oder kann man damit einfach auch gut umgehen und sagen, okay, hat diesmal nicht gereicht, nicht so schlimm, ich kann es ja nächstes Mal trotzdem wieder probieren.
Ja, und ich glaube, das ist das, was wir übersprungen haben. Das war nämlich die Unterscheidung, glaube ich, auch in den beiden Formen von Perfektionismus, über die wir noch nicht gesprochen haben.
Nee.
Aber die, ich glaube, jetzt von dir gerne eingeführt werden, weil dann haben wir dann eine gute Grundlage, unser Gespräch darauf aufbauend weiterzuführen.
Genau, also man kann unterscheiden zwischen, oder die zwei Unterscheidungen habe ich jetzt gefunden, funktionalem Perfektionismus und dysfunktionalem Perfektionismus. Und der funktionale Perfektionismus ist quasi die gute Form, also es ist einfach nur das Streben nach Perfektion und kann eben dazu führen, dass man hohe Leistung abliefert, dass man sich freut, wenn man die Leistung abliefern kann. Genau. Was willst du denn dazu sagen?
Ja, meine Definition ist, glaube ich, ähnlich.
Ja.
Aber die hat noch, weiß nicht, ob du jetzt schon fertig warst oder ob ich einfach reingerätsche wie ein Fußballer im Elfmeterraum, der die rote Karte riskiert. Und zwar ist es das Streben nach Perfektion, aber gleichzeitig auch die Akzeptanz, dass es nie perfekt sein wird.
Mhm. Genau, und akzeptiert eben auch diese Imperfektion.
Ja.
Genau, anders sieht es beim dysfunktionalen Perfektionismus aus. Und zwar, auch da steckt man sich hohe Ziele, die nicht erreicht werden können. Das Problem ist da, dass der Selbstwert oft stark von dieser Leistung dann abhängt und diese ja oft nicht erreicht werden kann und dann eben eine Wertschätzung nicht mehr empfunden wird und man sich selbst eben abwertet und verurteilt. Das kann natürlich dann auch mehrere Auswirkungen haben, also Angstzustände, aber auch sowas wie Prokrastination. Also weil man dann erst gar nicht aus Versagensangst oder aufgrund der Angst zu scheitern, fängt man erst gar nicht an, weil Sachen anzugehen. Weil man dann auch die
Kontrolle darüber hat, dass man sich selbst dafür entschieden hat zu scheitern und es nicht aufgrund der eigenen Fähigkeiten.
Ich glaube eher aus Angst, weil man will es perfekt machen, weiß, man schafft es nicht oder hat Angst, dass man es nicht schafft und vermeidet dann irgendwie die Sache anzugehen. Ja, vielleicht weil man auch noch nicht weiß, was die perfekt bedeutet. Und ich glaube, das ist gerade auch in der Forschung sehr oft verbreitet und sehr dieses, man will sofort perfekt machen, hat Angst, dass es irgendwie nicht läuft, was ja auch in vielen Fällen einfach sein kann und oft auch passiert.
Und dann prokrastiniert man.
Und fängt das gar nicht an. Genau. Hast du denn da noch weitere Stichpunkte zum
dysfunktionaler Perfektionismus getauft? Genau, das ist dann auch wieder, also laut meiner Definition, das Streben nach Perfektion, aber mit gleichzeitig, dass man nicht weniger als das perfekte Ergebnis akzeptiert.
Okay.
Und das ist ja quasi genau etwas dieser Zustand, wo man sagt, das ist so idealisiert, weil man diesen idealen Zustand nie erreichen wird. Aber das geht dann auch einher mit, ich glaube, dass manche Leute so als Perfektionismus-Paradox beschreiben. Und das geht dann ein bisschen auch in deine Richtung bei diesem Dysfunktionalen. Das ist dann, man denkt so ein bisschen als eigener Perfektionist, jeder ist irgendwie so schlecht in allem. Man ist ja auch nicht unbedingt der Beste und man ist ja auch nicht perfekt. Und das ist nicht so, dass es dann tatsächlich so ist, sondern aus Sicht der eigenen perfektionistischen Ideale. Und dann kann man ganz, ganz schlecht Feedback oder Ratschläge annehmen, weil vielleicht die Realität nicht unbedingt kongruent ist mit den Idealen, die wir haben. Und dann nimmt man schlecht Feedback und Ratschläge an und denkt vielleicht irrationalerweise nur, man selbst könnte die Lösung finden, aber findet sie halt nicht. Was Prokrastination, glaube ich, hervorrufen kann. Und ich glaube, das ist etwas, vielleicht nicht unbedingt super stark ausgeprägt, aber ich glaube, einmal hatte ich sowas auch. So, das habe ich manchmal mit Forschungsprojekten, wenn ich dann neu anfange und bevor ich die dann von meinem Chef zerreißen lasse, denke ich mir so, komm, probierst du das noch aus und machst das schon mal und so. Wobei es eigentlich wahrscheinlich besser wäre, schon früher hinzugehen und sich das zerreißen zu lassen. Aber das ist dann ja irgendwie wie so die eigene Baby-Idee, die ruhig noch ein bisschen aufwachsen darf, bevor sie in die böse Welt geschickt wird und von irgendwem zerhackt wird. Also ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, aber es ist wahrscheinlich nicht gut. Man sollte es nicht so machen. Ja, das ist vielleicht schon mal ein Tipp. Ja, da gibt es, und das führt uns jetzt zurück in die Welt des Business, es gibt da ein Prinzip, weil wir sind ja nicht die Ersten, die sich mit dem Thema Perfektionismus befassen, tun wir ja auch nur im Podcast hier, nicht in unserer Forschung.
Ja.
Also wir geben auch nur nach bestem Wissen und Gewissen hier die Informationen weiter. Und zwar soll das wohl dieses Prinzip auf Jeff Bezos zurückgehen, Gründer von Amazon. Der sagt, optimale Entscheidungen trifft man immer dann, wenn man 70% aller Informationen hat. Und er sagt, unter 70% aller Informationen trifft man wahrscheinlich schlechte Entscheidungen und alles, was man dann über 70% gewinnt, da stehen Kosten und Nutzen nicht im Einklang. Und er sagt, optimalerweise weiß man 70%, dann kann man gute Entscheidungen treffen. Das ist sein Take, den er da als Prinzip für Perfektionismus getroffen hat. Weil eben diese Kosten, die darüber hinausgehen, viel, viel größer sind. Um da Informationen zu gewinnen, ob das noch funktioniert oder nicht. Deswegen erstmal das fundamentale Wissen, das ist ein bisschen wie die 80-20-Pareto-Regel.
Ja, ich weiß nicht, was ich zu dieser Aussage sagen soll.
Zu dieser 70%?
Ja, irgendwie macht die gar nichts mit mir. Die löst bei mir so gar nichts aus. Ich denke mir so, ja, jetzt hast du halt eine Zahl rausgehauen, bist du von den 80% weg, damit du deine eigene Regel draus machen kannst.
Ja, die ist immerhin von Jeff Bezos. Ich kann es schon verstehen. So, ich glaube 70%, keine Ahnung, das ist ja auch nur eine Benchmark für die, ne? Aber ich glaube, es soll einfach nur verhindern, dass man probiert, alles perfekt zu verstehen.
Ja, ich habe ja auch fünf Punkte mal rausgeschrieben aus dem Internet, was man tun sollte, wenn man meint, man will da nicht so perfektionistisch sein. Ich meine, da steht hier auch, 80% reichen oft.
Ja, sage ich ja. So. Aber ich meine, und ich glaube, das ist auch, warum es in diesem Kontext so oft auftaucht, und das von Jeff Bezos, weil es halt von Jeff Bezos kommt. Und er halt Amazon-Gründer ist. So, das ist jetzt, wir lachen jetzt vielleicht drüber, aber es gibt vielleicht Leute, für die ist das wirklich eine relevante Information. So, da findet dann so ein Update-Prozess statt. Ah, wenn der das sagt und der ist so reich, dann stimmt das.
Aber es reicht doch, wenn wir das sagen. Ja. Wer muss denn noch auf Jeff Bezos hier vertrauen?
Wir sind zwar schön, aber nicht reich. wir machen einen Podcast, das heißt, man sieht uns auch nicht.
Ja, okay. Jetzt wollen wir mal ein bisschen persönlicher hier werden, ne? Mhm. Bisher haben wir jetzt ja uns schön vor dem hinter dem Internet geduckt und anfangs habe ich so versucht, ein bisschen rauszukitzeln, so, wie geht's denn dir mit deiner perfektionistischen Veranlagung?
Ja, der Leidensdruck ist nicht so hoch, wenn man eh alles perfekt macht.
Cringe.
Nein, das ist jetzt wirklich zu sagen, ich glaube, ich war mal perfektionistischer, als ich jetzt bin. Aber jetzt habe ich auch einfach keine Zeit mehr, so perfektionistisch zu sein. Das hat sich echt verändert. Also ich weiß noch, früher im Studium und dann auch in der Wirtschaft, in der Arbeit, gut, da wurde auch ein hoher Perfektionismusstandard erwartet. Kann ich auch verstehen, so zu einem gewissen Grad, aber da wurde einem ziemlich eingehämmert, man soll perfekt sein. Und dann aus der Uni kam auch noch das mit, dass ich selbst natürlich auch probiert habe, die perfekte Bachelorarbeit oder Masterarbeit abzugeben. Aber jetzt, wenn ich hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeite, habe ich nicht so viel Zeit, in so vielen Bereichen perfekt zu sein. Bin ich froh, wenn ich viele Bereiche schaffe. Und dann bin ich eher so, fertig ist besser als perfekt. Traurig eigentlich. Aber ich hab keine Zeit.
Nee, ich kann das richtig gut nachvollziehen, weil ich habe eben auch in Vorbereitung auf die Folge drüber nachgedacht. Und früher würde ich sagen, war ich auf jeden Fall sehr perfektionistisch veranlagt. Aber ich konnte es auch sein. Also und ich hatte dadurch jetzt auch nicht ultra den Leidensdruck. Also vielleicht zu Zeiten der Bachelorarbeit, habe ich ja schon erzählt, da hätte ich ein bisschen mehr chillen können. Aber ansonsten war das im Prinzip schon okay. Und ich habe ein bisschen, glaube ich, meinen Perfektionismus abgelegt. Also der ist schon noch da. In manchen Bereichen, wo ich es vielleicht sein kann. Aber eigentlich kann ich es auch nicht mehr sein, weil dann würde ja meine komplette Freizeit weggehen und dann würde ich innerhalb von 2 Wochen wahrscheinlich nicht mehr am Institut arbeiten können, weil ich einfach durchdrehen würde. Also das würde mich so fertig machen. Und ich glaube schon noch, dass ich so eine Veranlagung dazu habe und es auch gerne mag, wenn alles fehlerfrei ist, aber eben das auch nur in dem Rahmen, in dem es eben möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann kann ich das auch mehr als akzeptieren?
Ich glaube, das hängt alles. Ich weiß jetzt nicht, woher es bei dir kommt, aber ich glaube, es hängt so viel mit allem zusammen.
Ja.
Wir haben doch auch mal hier die Säulen gemacht, die Säulen des Lebens oder eines glücklichen Lebens und so.
Ja.
Und ich meine, wenn du die nicht hast, dann neigst du wahrscheinlich auch stärker nach Perfektionismus und das ist viel wichtiger.
Da hängt ja dann viel mehr dran. Also dann strebst du nach Perfektionismus auf der Arbeit, weil da dann so viel dran hängt.
Weil das halt die einzige ist, wo du vielleicht Bestätigung kriegen kannst oder so.
Ja, ich habe auch gelesen, dass Leute nicht, also wir reden jetzt ja über Perfektionismus auf der Arbeit, aber viele versuchen auch in anderen Bereichen, so Sport, Aussehen, Beziehungen, sehr unrealistische Ziele zu erreichen.
Ich glaube, was aber wichtig ist, nur weil eine Art des Perfektionismus schlecht ist, heißt es ja nicht, dass der Perfektionismus, so die gesunde Form davon, dass die schlecht für einen ist.
Genau, ich glaube, die Frage ist immer, was das mit einem macht und woher sie kommt. Und wenn sie eher dazu führt, aus so einer Angstposition kommt und dann auch weitere Ängste auslöst, dann sollte man das auf jeden Fall versuchen anzugehen. Aber wenn es eben dazu führt, dass man sich einfach freut, weil Sachen gut geworden sind, weil Sachen funktioniert haben, weil man besser geworden ist in Bereichen, dann kann es auch was Positives sein. Und das nehme ich auf jeden Fall mit aus meiner kurzen Recherche zum Perfektionismus.
Ja, ich würde sagen, was ich für mich mitnehme, ist, dass Perfektion oder Perfektionismus nicht zwangsläufig ein Ergebnis sein muss. Sondern man kann es auch einfach als den Prozess auffassen. So, dass man einfach auf ein Ziel zuläuft und ich muss es nicht perfekt erreichen, sondern ich probiere immer besser und besser zu werden.
Mhm.
Das ist einfach so die Verbesserung, dass man sein Bestes gibt.
Vielleicht ist es auch eine Form, habe ich mich gerade gefragt, warum ich die Forschungstage so gerne mag, weil die dann nicht immer dieses Endprodukt als Ziel haben.
Sondern
das Ziel ist einfach, den Tag perfekt in Anführungszeichen mit Forschung verbracht zu haben. Also,
oh, der Perfektionismus steckt echt ganz schön tief in dir.
Nee, aber das bereitet einem wieder Freude, weil man weiß, okay, man hat das gemacht und man hatte da irgendwie die Zeit.
Ja, und wie ihr damit mitkriegt, wir haben immer noch fleißig unsere Forschungstage am Donnerstag und Freitag.
Wenn wir nicht im Urlaub sind.
Wenn wir nicht im Urlaub sind, so wie letzte Woche Freitag. Aber wir haben da auch geforscht.
Ja, den Wind ausgeforscht.
Wie viele Knoten bei 0 Grad auf einem schönen Spot sind.
Kann man bei Schneefall noch kiten, war die Forschungsfrage.
Die Antwort ist ja übrigens.
Ich hätte noch hier ein paar Tipps, wo ich auch nicht weiß, wie gut die sind.
Komm, lass uns, ich meine, ich habe dir auch einen Tipp gegeben, und zwar die Jeff Bezos 70%-Regel. Und du hast sie einfach in der Luft zerrissen. Und jetzt haust du deine Tipps raus und ich zerreiße sie in der Luft, okay?
Ja, weil die sagen alle genau das Gleiche. 5 Tipps, die in anderen, in unterschiedlichen Worten, finde ich, dasselbe sagen.
Aber du hast nicht wieder ChatGPT gefragt.
Nee, aber das Internet.
Okay, ja, dann hau mal raus. Tipp Nummer 1.
Einfach loslegen. Abschied von der Idee nehmen, die perfekte Vorbereitung zu treffen. Gleich anfangen.
Mhm. Ja.
Ja, der Klassiker, ich meine,
einfach anfangen.
Wohl, das ist halt so, wie wenn jemand, der prokrastiniert, zu dem du sagst, fang doch einfach an.
Also, ja, aber ich meine, das ist ja wirklich so.
Ja,
als alter
Prokrastinierer. Motivation kommt vom Tun, aber.
Aber solche Tipps, ich finde sie auch wenig hilfreich.
Okay, ich mach mal weiter. Tun statt denken.
Das ist schwierig, wenn unsere Arbeit aus Denken besteht.
Ja, zu viel Nachdenken kann von der eigentlichen Aufgabe abhalten, besser direkt mit der Umsetzung beginnen und loslegen. Ist doch irgendwie dasselbe, das Gleiche.
Aber vor allem für uns funktioniert es zumindest im Forschungsbereich nicht.
Ja.
Weil wir können nicht arbeiten, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben, weil sonst machen wir die ganze Arbeit umsonst.
Ist so. 80% reichen oft. Alles bis zum Ende zu perfektionieren, kostet viel Nerven, Zeit und Mühe. 80% der angestrebten Leistungen erfüllen meist auch ihren Zweck und verhindern ein Verlieren in unwichtigen Details.
Finde ich sogar besser als Jeff Bezos' Regel, weil es halt schon die Pareto-Regel mit 80-20 gibt. Jetzt kommt natürlich wieder so ein Milliardär daher und muss sich seine eigene Regel kaufen. Hat natürlich eine gewisse Kredibilität, aber ich finde die 80%-Regel besser als die von Jeff Bezos. Aber ist natürlich auch aus der Luft gegriffen. Aber ich glaube, das Wichtige daran, das ist das, was ich auch vorher schon meinte, ist, das ist dich halt, es ist ja für jeden subjektiv, was 80% sind. Aber 80% sind halt niemals deine perfekten 100%. Und das heißt, du hast dann irgendwo eine Grenze, wo du guten Gewissens sagen kannst, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Genau, und ich glaube, es geht ja auch oft so, wenn man zu sehr sich im Perfektionismus verliert, dass man anfangs 100% definiert hat, ist bei den 100%, aber auf dem Weg dahin hat man noch mehr Möglichkeiten gefunden, es noch besser zu machen und noch besser. Das heißt, diese 100% rückt ja immer weiter in die Ferne, weswegen die 80% wahrscheinlich in vielen Fällen schon die anfangs definierte 100% sind.
Ja, ich gebe jetzt offen und ehrlich zu, es ist später am Abend und du hast mich irgendwo auf dem Weg bei deiner Argumentation verloren.
Ist okay.
Aber ich glaube, es hat irgendwie Sinn ergeben.
Du kannst es dir ja nochmal nachhören.
Zu meiner Entschuldigung, ich hatte heute sehr viel Lehre und wir haben heute einen anderen Aufnahmetag als sonst.
Wir haben heute mitten in der Woche und es ist eine stressige Woche.
Und es ist eine sehr stressige Woche.
Deswegen, man muss auch wissen, wann es genug ist. Das ist hier Tipp Nummer 4.
das war schon Tipp Nummer 4. Und ich dachte, du leidest jetzt das Ende des Podcasts. Nee.
Nicht aus den Augen.
Das ist das Ende?
Nee, nicht aus den Augen zu verlieren, wann genug getan ist und auf die eigenen Bedürfnisse hören. Sich Pausen zu gönnen und Fehler als Chancen zu begreifen, führt zu mehr Zufriedenheit.
Ach, das, komm, das, generischer geht's auch nicht. Hat das ChatGPT geschrieben?
Wahrscheinlich.
Ich meine, natürlich voll und ganz recht. Irgendwie mit jeder Aussage, aber irgendwie auch.
Jedes Mal so.
Das könnte halt jeder sagen.
Ja.
Also, wie mache ich das? Das wäre ja so eher ein Tipp. Da sind wir besser. Weißt du, Tabea, ganz ehrlich, hör dir unsere Ziele an oder hör die Work-Life-Balance von uns an, wo wir drüber sprechen, wie wir das machen. Mit wirklich Sachen, mit sportfesten Terminen hinlegen, sich das Social Pressure schaffen und so. Wenn wir damit Weltfrieden auslösen würden, dann hätten wir das schon.
Da hast du mehr als recht und ich würde auch sagen, die Tipps würden mir jetzt nicht so viel helfen.
Ich finde das nochmal gute Tipps, wenn man sie liest, aber wenn man sie umsetzt halt nicht.
Ja, genau. Vielleicht muss man es mal gehört haben, so dass 80% oft auch ausreichen. Oder man muss einfach ein Leben führen, wo man eh nicht mehr 100% leisten kann. Und dann macht man schon automatisch irgendwann die 80%-Regel, weil man eben auch feststellt, dass einem das Leben eben auch wichtig ist, dass man irgendwie auch noch guckt, sich die Pausen gönnt und eben nicht das große Ganze aus dem Blick verliert.
Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man... mir hilft es, glaube ich, manchmal, wenn ich mich zu sehr im Detail verlieren möchte und ich so schon spüre, es könnte sein, dass das gar nicht notwendig ist und ich will auch nicht unbedingt das erledigen, dann nochmal fragen, okay, wofür mache ich das? Was ist das Zwischenziel? Was ist das große Ziel? Was hat das mit meinem Leben von ganz weit weg zu tun? So aus so einer Vogelperspektive.
Und das machst du manchmal?
Ja.
Das ist ja interessant.
Und das hilft dann oft so zu sehen, okay, muss ich das jetzt noch machen oder nicht? Und dann kann ich da ganz oft eine gute Entscheidung treffen und sagen, okay, ich lasse es sein oder es ist zwar nicht wichtig, aber ich habe gerade trotzdem noch Bock, das irgendwie zu machen, aber habe keinen Stress, falls ich zwischendrin dann doch noch feststelle, ich bringe es nicht zu Ende.
Ich werde das Gespräch jetzt wieder derailen.
Also, mach.
Weil das erinnert mich an eine Sache, die ich manchmal mache, wenn ich wütend bin oder wenn ich wichtige Entscheidungen treffen muss. Und das dann, dass ich überlege, was würde ich selbst in 5 Jahren davon denken, wenn ich das mache oder das. Für Entscheidungen hilft es ganz gut, wenn man sich selbst in 5 Jahren vorstellt und überlegt, wäre ich stolz drauf irgendwie oder fühle ich, dass es falsch gewesen wäre. So einfach in die Zukunft.
Ja. Gucken. Ich will vielleicht in 5 Jahren nicht so wie jetzt über meine Bachelorarbeit reden, wo ich dann so denke, da hätte ich die Zeit und Freizeit ein bisschen besser aufteilen können. Und wenn ich dann so denke, nee, das habe ich ganz gut gemacht. Weil niemand interessiert jetzt noch das Abi. Niemand interessiert sich jetzt noch für die Bachelorarbeit.
Ja, und irgendwann, wenn wir hiermit fertig sind,
interessiert sich niemand für das erste Paper?
Nee, ich meine für den Master.
Ach so.
Ja. Das erste Paper interessiert sich dann auch irgendwann keiner mehr, aber das dauert noch ein wenig.
Ja, aber damit struggelt man ja gerade eben, dass man denkt, so, das muss jetzt schon voll perfekt sein. Und ich meine, hier haben wir sogar mehrere Anläufe. So bei der Abschlussarbeit hast du den einen.
Nee, theoretisch hast du 2. Jedenfalls da, wo ich studiert habe. Wenn du einmal durch die Bachelorarbeit gefallen bist,
konntest du... Ja, gefallen, aber du willst... Also,
Hast du trotzdem 2 Versuche.
Ja, aber 2 Versuche, um es perfekt zu machen.
Ah, ja, wenn du es beim ersten Mal schon nicht schaffst, dann... Ja.
Kannst du keine Notenverbesserung machen, aber wenn du dein erstes Paper verkackst, machst du halt nochmal eins. Machst du es besser. Lernst
oder
davon.
Oder verkackst es wieder.
Ja, ich würde sagen, man muss auch wissen, wann es gut
ist. Wann die 80% erreicht
sind. Ich glaube, wir haben jetzt 80% erreicht. Ich bin mir sicher, man könnte das noch besser machen, aber was soll's?
Ja, wir halten jetzt einfach an Jeff Bezos und sagen für heute Ciao, Kakao.
Tschüssikowski, bis in 2 Wochen.
Ich habe jetzt, wo ich einen grauen Bart habe, kann ich es ja aus tiefstem Herzen sagen. Ho, ho, ho. Es weihnachtet sehr, Freunde des Podcasts This and That. Wir wünschen euch jetzt schon eine ganz besinnliche Zeit mit euren Liebsten. Und keine Sorge, wir denken an euch und haben auch vor Silvester noch einen kleinen Podcast für euch vorbereitet, als kleines Guzle am Ende des Jahres. Genießt die Zeit und lasst euch reich beschenken.
Perfektionistische Menschen.
Messerscharfer. Intellektuelle.